Man lebt, fragt sich nur, wozu. Auf einer Fahrt, auf einer langen Fahrt, wir waren unterwegs mit dem Auto nach Indien. Da standen damals an der türkischen Grenze zwei junge Männer als Anhalter. Sie sagten zu uns, zu meinem Freund und Bruder und mir, nehmt uns mit über die Grenze, So als Tremper kommt man da in Schwierigkeiten, aber wenn wir bei euch im Auto sind, dann geht das gut. Gut, wir nahmen sie mit aus diesen gebetenen 3-4 Kilometer, wurden dann 1000 Kilometer. Sie fuhren mit uns bis nach Pakistan. Und schon nach kurzer Zeit hatten sie heraus, dass hier zwei Pfarrer unterwegs waren. Und dann haben sie mit uns gesprochen und haben so die Geschichte erzählt, warum sie da unterwegs sind. Der eine hat gesagt, ich habe zu Hause alles. Mein Vater, der hat mir alles gegeben. Nur eines hatte er nie. Er hat nie Zeit für mich. Und als er mir jetzt noch den Videorekorder ins Zimmer gestellt hat, da bin ich abgehauen. Sie haben ganz klar beide gesagt, und steht das alles bis oben. Sie waren unterwegs nach Indien, um den Sinn zu suchen. Das hat mich beeindruckt. Ich habe diese Gespräche bis heute nicht vergessen. Zwei junge Leute, die den Mut hatten, sich die Sinnlosigkeit, in der sie bis jetzt gelebt haben, einzugestehen. Zwei junge Leute, die den Mut gehabt haben, auszubrechen aus dem Trott und wirklich anfangen zu suchen, was gibt einem Leben Sinn. Zwei junge Leute, die arg enttäuscht waren von der Christlichkeit ihrer Umgebung, ihrer Eltern. So viele in ihrem Leben überspielen das, dass letztlich diese Frage, wozu lebe ich, was ist der Sinn, bei mir nicht beantwortet ist. Sie geben das nicht zu. Jesus erzählt eine Geschichte. Wir haben sie gehört vorher. Wir können die Geschichte überschreiben von einem, der auszog, den wahren Lebenssinn zu finden. Nicht nur die Geschichte vom verlorenen Sohn, von einem, der auszog, den wahren Lebenssinn zu finden. Wir begleiten ihn auf 3 Stationen. Erstens, das Elend der Abkehr. Zweitens, die rettende Umkehr. Und drittens, die Freude der Heimkehr. Erstens, das Elend der Abkehr. Man hört ja sehr interessiert zu, was Jesus da erzählt. Das ist doch auch zunächst einmal gut. Das ist in Ordnung. Ein junger Mann, der sagt, ich möchte nicht ständig unter der Fuchtel und Gnude meines Vaters leben, ich möchte auf eigenen Füßen stehen. Das wird doch so allgemein als ein wichtiger Sinn des Lebens angesehen, dass ich mein Leben selber verantworte, dass ich mein Leben gestalte, dass ich mein Leben entfalte in all seinen Gaben und Begabungen, dass ich etwas wage, dass ich etwas schaffe. Das ist doch gut so. Jesus sagt auch gar nichts dagegen. Aber wenn wir zuhören, dann ist jetzt ein erstes Stoppzeichen. Wie tut er denn das? Wie will er denn sein Leben gestalten, entfalten, wagen und schaffen? Er sagt zum Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Er kann sein Leben gar nicht gestalten, sich nicht entfalten, aus sich heraus. Er braucht Geld dazu. Er meint, das wäre es. Hast du etwas in der Hand? Sind deine Taschen gefüllt? Ist der Beutel voll? Dann kannst du das Leben gestalten. Er gestaltet gar nicht sein Leben, sondern er nimmt die Güter des Lebens. Da finden viele Menschen besonders in unseren westlichen reichen Ländern, einen vordergründigen Lebenssinn. Und es gilt der Satz, du bist, was du hast. Ist ja schon wahr. Du bist, was du hast. Da sagen sie, du bist ein klasse Kumpel, mit dir kann man auskommen, aber sie meinen deine Honda 500, gar nicht dich. Sie meinen dein Motorrad. Sie sagen, ich will dein Freund sein. Mit dir will ich zusammen sein. Sie meinen gar nicht dich. Sie meinen deine Beziehungen, die du hast. Sie sagen in der Schule, mit dir kann man auskommen. Wir gehören zusammen. Sie meinen gar nicht dich. Sie meinen, dass du in Mathe Spitze bist. Gilt das eigentlich, du bist, was du hast, sind wir denn nichts in uns selbst? Ganz krass gefragt, sind wir erst jemand, wenn wir etwas haben, im ganz äußeren Sinn etwas besitzen? Viele denken so und schaffen dafür, dass sie etwas haben und dann zerrinnt's ihnen unter den Händen. Der Betrug des Habens. Wie viele Menschen verfallen diesem Lebenssinn. Und am Ende stehen sie da ohne alles. Jesus erzählt das in anderem Zusammenhang ganz schlicht. Von diesem Mann, der geschafft hat, der gearbeitet hat, der so etwas gebracht hat. Er hat seinen Betrieb ausgebaut. Er hat investiert, er hat geschuftet Tag und Nacht und dann sagt er, nun ist es geschafft, jetzt bin ich jemand, jetzt habe ich was. Nun, liebe Seele, iss und trink und habe gute Ruhe. Du hast einen Vorrat auf viele Jahre, jetzt ist der Sinn gefunden. Dann kommt dieses harte Wort, du Narr. Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Das ist der Betrug. Das kann nicht der Sinn sein, sich an irdisches, vergängliches binden. Ein zweites aber steckt in diesem Satz. Wenn der junge Mann sagt, gib mir, was mir zusteht, da steckt ein tiefes Misstrauen dahinter. Der Vater hat mir bis jetzt vorgehalten, vorenthalten, was mir eigentlich zusteht. Gib mir! Wisst ihr, so viele Menschen, auch unter uns, die leben gerade so im Verhältnis zu Gott. Gott enthält uns eigentlich vor, was uns zusteht. Sie fassen die Gebote Gottes, den Willen Gottes, als solch ein Vorenthalten auf. Gott erlaubt das nicht. Er verbietet nur. Was sind denn die Gebote Gottes? So viele fassen die auf und leben vor diesen Geboten, wie wenn das einengende Zwangsmaßnahmen wären. Aber es war doch nicht so, darf ich es einmal ganz schlicht sagen, dass Gott saß im Himmel und hat auf diese Erde heruntergesehen. Und dann hat er gesagt, die Menschen, die werden frech. Da gibt's fast keinen mehr, der mich respektiert und an mich glaubt. Jetzt ersinne ich 10 komplizierte Regeln. Und wehe dem, der die nicht einhält, da schlage ich aber zu. Nein, es war doch ganz anders, wenn wir in unserem Beispiel bleiben. Gott saß im Himmel und hat auf diese Erde heruntergeschaut, auf uns Menschen, und da hat ihm das Herz wehgetan. Denn allesamt, so heißt es in der Bibel, gingen sie in die Irre. Gott sah das, wie ein jeder in sein Verderben lief. Und da hat er aus Liebe gesagt, ich gebe ihnen 10 gebahnte Straßen, wie sie in ihrem Leben nicht ins Verderben gehen, sondern zur Entfaltung kommen. Die Gebote Gottes sind 10 Schutzwege, die uns bewahren vor dem Untergang. Aus Liebe gegeben. Gott verbietet nicht, sondern Gott will, dass Leben ermöglicht ist. Wisst ihr, darf ich es einmal ganz direkt sagen, das war ja auch schon so am Rande Thema in diesen Tagen. Wie reagieren wir denn? Wie gehen wir aufeinander zu? Da kommt zum Beispiel der Sohn heim und sagt, Vater, damit du es nur weißt, ich fahre mit meiner Freundin da im August 3 Wochen in Urlaub. Punkt. Das ist ja noch gut, wenn er es überhaupt sagt. Wie reagiert da ein aufrechter Pietist? Da sagt er, solange du die Füße unter meinen Tisch streckst, da kommt das nicht vor. Sonst fliegst du 3-mal hochkant raus. Ist das recht? Geh einmal ganz anders um mit dem. Weißt du, zeig den Liebesgrund der Gebote. Sag zu deinem Sohn, Junge, das ist eine großartige Sache. Ist ein Geschenk Gottes, dass in deinem Leben sich jetzt diese Kräfte und Sehnsüchte, die mit der Geschlechtlichkeit in dir liegen, sich entfalten. Ich verstehe das. Danken wir dafür. Aber Junge, Gott hat Linien gegeben. Gerade diese Kraft der Geschlechtlichkeit, zu der hat Gott eine Erfüllung gegeben, Schutzsäune, Schutzlinien. Und wenn du außerhalb dieser Linien gehst mit deiner Freundin, ihr macht euch gegenseitig kaputt. Nicht Gott verbietet das, die Bibel sagt Nein dazu, sondern die Bibel, unser Herr, er will in seinem Wort, dass unser Leben auch in seiner Geschlechtlichkeit Erfüllung findet. Und darum setzt Gott Leitlinien, darum gibt er Maßstäbe. Dass wir das wieder ganz praktisch einander sagen. Gott will nicht einengen. Wir müssen nicht an ihn denken und vor ihm stehen, als jemand, der alles, was im Leben gut ist, verbietet und sagt, das darf man nicht. Nein, Gott will in seinen Geboten, in seinem Willen uns alles Gute geben. Das ist ein ganz wichtiger Sinn. Man fragt sich, wozu ich lebe, dass ich mit Gottes Willen Erfüllung finde. Gib mir. Und nun ein drittes dabei. Wenn er sagt, gib mir das Erbteil, das mir zusteht, wann erbt man denn? In der Regel erbt man, wenn einer tot ist. Wisst ihr, was der Sohn hier macht? Der erklärt schlicht seinen Vater für tot. Zahl mir das Erbe aus. Du bist für mich abgeschrieben. Was brauchst du im Alter noch viel? Gib's mir. Bei dir ist sowieso bald aus. So tritt er vor den Vater hin. Er erklärt seinen Vater für tot. Er will sein Leben entfalten, gestalten. Und wie geschieht das? Es geschieht auf Kosten des Vaters. Der wird für tot erklärt. Wisst ihr, das ist diese schlimme Linie in unserem Leben. Wir wollen uns selbst verwirklichen und tun das auf Kosten von. Darf ich einmal ganz zugespitzt fragen. Wie viele Leichen säumen denn deinen Weg der Selbstverwirklichung? Wie viele Leichen? Leute, die du ein Stück weit benützt hast, so wie der Sohn, den Vater, der ist ihm gerade recht zum Auszahlen, um ihm die Taschen zu füllen, und weiter geht er ihn nichts an. Er kann ihm gestorben sein. Wie viele zerbrochene Freundschaften, wie viele Leichen, Menschen, die du einfach weggelegt hast, säumen deinen Weg der Selbstverwirklichung. Kann das der Sinn sein eines Lebens? Ich entfalte mich und viele andere bleiben tief verwundet liegen. Du kannst dir's ja selber vor Augen stellen. Wie viele Menschen hast du im vergangenen Jahr näher gekannt und hast die Beziehungen abgebrochen, weil sie dich gehindert haben? Hast sie nur eine Zeit lang benutzt und dann weggelegt? In wie vielen Ehen sieht das so aus, dass der andere mir gleichgültig geworden ist und im Letzten für tot erklärt daneben steht? Selbstverwirklichung auf Kosten des anderen. Dann heißt von diesem jungen Mann, er zog weg. Er zog weg. Liebe Freunde, wir sind alle, das will uns Jesus deutlich machen, wir sind Weggezogene. Ist unser Elend, ist unsere Not auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, Freiheit, nicht mehr unter dem Vater, selber gestalten. Er zog weg. Was hat er denn gefunden? Was hat er gefunden? Er verschleuderte sein Gut, als das Geld alle war. Da war er allein, war niemand mehr da. Er zog aus, den Sinn des Lebens zu finden, und er wurde zu einem einsamen Menschen. Er hat ausgegeben und nichts mehr ist nachgekommen. So leben viele Menschen. Sie geben aus und kommt nichts nach, und dann kommt der Zeitpunkt, da ist Schluss. Ich habe im Radio einen Schlager gehört, vor langer Zeit schon, aber der Kehrreim ist mir im Gedächtnis geblieben. Da singt eine Dame nicht so sehr intelligent über eine gescheiterte Beziehung. Er ist weggegangen und was weiß ich alles, sie schluchzt da. Aber am Schluss singt sie immer wieder bei diesen Versen: Wir hatten in unserer Liebe kein Einkommen mehr. Wir lebten von der Substanz. Wir leben von der Substanz, es kommt nichts nach, ein Mensch brennt aus. Die Geschichte endet zunächst ganz drastisch. Er hütet die Schweine und schlägt sich mit ihnen um ihr Futter. Da nimmt Jesus kein Blatt vor den Mund. Er hütete die Säue. Wie viele Menschen sind Schweinehirten? In viel vornehmeren Formen oft. Aber im Grund ist es genau dasselbe. einer, der auszog, den Sinn des Lebens zu finden und endet im Elend. Geschaffen als Ebenbild Gottes und geworden zu einem einsamen, unzufriedenen, im besten Fall zu einem Gewohnheits- und Arbeitsmenschen. Kann das der Sinn sein? Beherrscht von der Frage, die diesen jungen Mann als einzige Frage noch umtreibt, die ist die einzige Bewegung, die es in seinem Leben noch gibt. Wie schlage ich mich durch? Das Elend der Abkehr. Aber damit ist Jesu Geschichte nicht aus. Er redet jetzt von der rettenden Umkehr. Wie schlage ich mich durch? Und jetzt heißt von diesem jungen Mann, er schlug an seine Brust. Er ging in sich. Liebe Freunde, hier geschieht mitten im Elend ein Wunder. So beginnt echtes Finden. Jetzt wird die Antwort eingeleitet auf die Suche. Man lebt, fragt sich nur wozu. Wisst ihr, das ist die entscheidende Vorausbedingung, dass ich eine Antwort in meinem Leben lebe auf diese Frage, dass ich mich selber erkenne. Das ist der Sinn einer Evangelisation. Darum sind wir heute Abend hier und hören auf diese Worte Jesu. Dass wir das hören, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. So kommt es zum Finden. Darum reden wir davon, dass wir das einander zurufen. Wir dürfen heimkommen. Dabei, Freunde, haben wir es viel leichter als dieser Sohn. Was treiben ihn nicht alles für Gedanken um? Will mich mein Vater noch? Darf ich überhaupt heimkommen? Und er nimmt einmal die unterste Möglichkeit. Ich will wenigstens noch der letzte Taglöhner sein. Vielleicht nimmt er mich so wieder an und gibt mir wenigstens noch etwas zu essen, dass ich nicht ganz umkomme. Wir haben es viel leichter als dieser Sohn aus dem Gleichnis. Jesus ist ja gekommen, um uns das zu sagen, um jedem Einzelnen das zuzurufen. Du darfst heimkommen. Gott will dich, er wartet ja nur auf dich. Das, was der Sohn nicht weiß, wir wissen es. Es ist die große Möglichkeit zu finden, die große Möglichkeit umzukehren. Keiner von uns braucht in seinem Elend zu bleiben. Wir haben am Mittwochabend von dieser Schwester das Zeugnis gehört, wie ihr Leben hineingeraten ist auf dieser Suche nach Selbstverwirklichung. Schließlich in Sackgassen, aus der sie nicht mehr herausfinden konnte. Drogen, Alkohol, da schien alles zu Ende. Und sie muss nicht zwangsläufig zugrunde gehen. Es geschieht das Wunder. Es geschah das Wunder in ihrem Leben. Sie durfte sich aufmachen und zu ihrem Vater gehen. Weißt du, ich möchte dich heute Abend ganz persönlich und direkt fragen, willst du heraus aus diesen Sackgassen deines Lebens, wo du Wege gegangen bist, wo du längst an einem Ende stehst und siehst, da komme ich nicht weiter? Willst du wirklich heraus aus dieser Sackgasse, mit der du in deine Ehe geraten bist, wo ihr zwei zwar noch zusammenlebt, aber ihr habt euch nichts mehr zu sagen? Du denkst in deinem Herzen, dem würde ich 1 Million Mark zahlen, der meine Ehe wieder macht wie am Anfang. Wir haben uns verrannt.
willst du heraus aus dieser Sackgasse, wo du im jahrelangen Streit lebst, in der Verwandtschaft, du weißt schon gar nicht mehr, was war eigentlich heraus aus den Sackgassen deines Lebens. Auch diese heimlichen, wo die anderen gar nicht sehen. Willst du heraus aus dem, was dir dein Leben verstellt, wo du nicht mehr weiterkommst, obwohl du gehen willst, weil eine alte, unaufgedeckte, unvergebene Schuld wie Zentnergewichte an dir hängt. Die Abtreibung damals, von der niemand weiß, wo auch niemand irgendwie vermuten würde, dass das in deinem Leben einmal da war. Willst du heraus aus dieser Sackgasse, die dich lahmlegt? Wisst ihr, dazu erzählt Jesus dieses Gleichnis, um uns einzuladen. Es muss keiner in seinen Eng- und Irrwegen stehen bleiben. Du darfst umkehren. In den Sinnlosigkeiten deines Lebens bist du eingeladen zu dem Sinn, nämlich wieder Sohn zu werden, Kind zu sein, heimzukommen. Was gehört denn dazu? Dass ich mich jetzt selber herrichte, in Ordnung bringe, pickfein dastehe. Nein, einzig und allein dieses kleine Sätzlein, was dieser junge Mann sagt: Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Lieber Freund, wenn das in deinem Leben geschieht, in diese Sehnsüchte hinein, dass es doch wieder vorwärts kommen soll, dass du wieder ein gefülltes Leben haben willst, dass dein Leben befreit wird von diesen Umstellungen, dann sprich doch das mit. Ich will mich aufmachen. Mehr braucht's nicht. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. In unserem württembergischen Konfirmandenbüchlein heißt das über die Buße, über dieses sich aufmachen. Buße tun heißt umkehren in die offenen Arme Gottes. Nicht gute Vorsätze fassen. Nicht sagen, ab jetzt ändere ich alles. Sondern diese ganz schlichte Sehnsucht ausdrücken. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Ich will's ihm sagen, wie's in meinem Leben ist. Dazu halten wir Evangelisation. Dazu sind wir zusammen, dass ich wieder den Mut gewinne zum Mitsprechen. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Da gehört Mut dazu. Ist nicht einfach. Neben unserem Haus, da war eine große Baustelle. Da hatten sie die Baugrube ausgehoben und dann hat's kräftig geregnet. Es war alles ein Sumpf. Wir haben zu den Kindern gesagt, geh dort nicht hinein. Ihr werdet dreckig. Aber sagen und gehorchen sind zwei Dinge. Wir saßen im Wohnzimmer und dann hat's geklopft und der Kleinste stand da, überzogen von oben bis unten. Dann hat er gesagt, die zwei anderen kommen auch, Michael und Markus. Und ich ging raus, sah fürchterlich aus und dann sag ich, wo habt ihr eure Schuhe? Die kamen aus Strümpfen daher. Ja, und da haben sie gesagt, Papa, die Schuhe sind stecken geblieben. So, und jetzt bin ich losgezogen mit dem Spaten in der Hand und habe versucht, die Schuhe wieder auszugraben. Drei habe ich noch gefunden, der vierte ist wahrscheinlich einbetoniert. Aber was mich gefreut hat an dem, die sind gekommen noch. So wie sie ausgesehen haben, uns hat er Graus gepackt. Ich habe sie mit dem Schlauch draußen abgespritzt. Aber sie haben sich aufgemacht und sind gekommen. Weißt du, wie du bist, du darfst kommen. Und Gott spritzt dich nicht ab mit dem Schlauch. Der schimpft nicht einmal mit dir. Was geschieht denn hier? Völlig protokollwidrig. Bringt schnell die besten Kleider herbei. Wir dürfen kommen. Ist das eine traurige Sache? Wo du kommst, wo dieser Satz in einem Leben ausgesprochen wird, wisst ihr, was geschieht? Da wird ein Fest gefeiert. Im Himmel wird Freude sein über einen jeden Sünder, der Buße tut. Du quälst dich schon jahrelang, vielleicht jahrzehntelang ab. Und im Himmel warten sie drauf, über deinem Leben, weil du umkehren willst, ein Fest zu feiern. Das Evangelium ist diese große Einladung. Alle anderen Religionen, da geschieht es tatsächlich so. Da werden Menschen auf einen Weg gestellt, bis sie vor ihrem Gott erscheinen können. Möglichst in Gala-Uniform, sauber, ohne jeden Flecken, alles andere weggelegt. Und Jesus lädt dich ein, wie du bist. Du darfst kommen. Warum ist es denn so schwer, dieses kleine Sätzlein auszusprechen? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Warum ist es denn so schwer, sich helfen zu lassen? Warum ist es so schwer, mit unserem ganzen Elend zu Gott zu kommen? Wisst ihr warum? Weil es gegen unseren Stolz geht. Darum. Weil ich kommen muss und damit sagen, hier kommt ein armer Sünder her. Wenn dieser Sohn gewartet hätte, bis er das alles, was er da verschleudert hat, bis er das wieder zusammenhält, da würde er heute noch die Schweine hüten. Nein, ich muss kommen und meinen Stolz aufgeben. Das macht's uns so schwer, weil das gegen unsere Natur geht. Wir würden viel lieber kommen und sagen, gut, da schau her, das alles habe ich in meinem Leben. So fromm bin ich, das habe ich alles getan und geleistet. Jetzt musst du mich annehmen. So würden wir gern kommen. Aber als ein gescheiterter, abgerissener, kaputter, mit Schuld zu kommen, das fällt so schwer. Wir wollen so gern mit Gott quitt sein. Wisst ihr, ich erinnere mich, wenn Konfirmation war, dann hat die Mutter gesagt, jetzt nimmst du ein Heft, schon einige Wochen vorher. Da wurde dann draufgeschrieben, Konfirmation. Und das Heft war dazu da, da kamen ja die Verwandten und Bekannten und Nachbarn, die schenkten etwas. Da kam die Tante Marie, die brachte 1 Pfund Butter, 2 Pfund Mehl, 10 Eier, 2 Taschentücher und ein paar Socken. Wurde alles aufgeschrieben ins Heft, die Mutter hat geschaut, dass alles drin stand. Und so von jedem, der etwas gebracht und geschenkt hat. Und dann im nächsten Jahr, dann hat man die Liste wieder angeschaut, wer hat denn Konfirmation, wie die Nachbarn, da ist der Sohn dran, schlag mal im Heft auf, was haben die gebracht? Aha, 1/2 Pfund Butter, 1 Pfund Mehl, 5 Eier, 2 Paar Socken, jetzt geh ich hin. Bringst 1 Pfund Butter, 2 Pfund Mehl, 3 Paar Socken, jetzt sind wir quitt. So können wir mit Gott nicht sein. Mit Gott kann man nicht quitt sein. Da musst du grad kommen und sagen, Herr, ich habe nichts zu bringen. Ich habe nichts herzugeben für dich. Ich muss kommen, wie ich bin. Aber das ist Rettung. So beginnt in unserem Leben der neue Weg. Dazu bist du eingeladen. Und dann entsteht das, was wir überschrieben haben, die Freude der Heimkehr. Man lebt, fragt sich nur wozu, um heimzukommen. Das ist der tiefste Lebenssinn. Hier hat einer den Sinn seines Lebens gefunden. Er hat wieder Heim gefunden. Er darf Sohn sein. Völlig protokollwidrig, was Jesus jetzt hier weiter erzählt. Der Vater läuft ihm entgegen, als er noch weit entfernt ist. Er fällt ihm um den Hals. Er küsst ihn. Er umarmt ihn. Er ruft, bringt schnell die besten Kleider herbei, steckt ihm den Ring an. Und dann heißt, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Das ist eine Sache. Das ist nicht traurig. Sie fingen an, fröhlich zu sein. Hast du das nicht schon manches Mal gemerkt, dass Gott dich so eingeladen hat, gelockt hat? Er will dich herausholen aus deinen Sinnlosigkeiten. Er will dich herausholen aus deinen heimlichen Sünden. Er will dich herausholen aus diesen Ecken, in denen du stehst und nicht mehr weiterkommst. Sie fingen an, fröhlich zu sein. Man müsste eigentlich erwarten, dass diese Geschichte so erzählt wird, weiter erzählt werden müsste, und so stellen sich viele Gott vor, dass der Vater, als er den Sohn dann sieht, sich die Nase zuhält und sagt, du stinkst ja 10 Meter gegen den Wind nach Saustall. Geh mal durch die Hintertür, durch die Waschküche und lass dich mal richten und verbrenn die Kleider. Und wenn du einigermaßen wieder anständig bist, dann wartest, bis ich mal Zeit habe für dich, dann unterhalten wir uns über Wiedergutmachung. So wäre die Geschichte richtig. So denken wir. Und so geht's gerade nicht. Sondern ganz schlicht, Gott hält keine Abrechnung mit dir, sondern er streicht deine Rechnungen durch. Corrie ten Boom erzählt einmal, diese holländische Christin, die jahrelang im KZ, damals in Hitlerdeutschland, saß. Sie hat nach dem Krieg viele Gefängnisse besucht, um anderen, die nun in der gleichen Situation waren wie sie vorher, Trost zu bringen. Und sie erzählt, da kam ich in einem Gefängnis, in eine Zelle, und der Mann, der dort drin saß, den erkannte ich auf den ersten Blick. Das war einer dieser KZ-Wärter, unter denen wir am meisten gelitten hatten. Ein ganz grausamer Mensch. Und sie wollte gleich wieder rückwärts aus dieser Zelle hinaus. Er erkannte sie nicht. Er hat ihr zugerufen, kommen Sie doch herein. Mit einem ganz strahlenden Gesicht. Und schon in den ersten Sätzen des Gespräches habe er gesagt, ich hatte große Schuld in meinem Leben, aber Jesus hat mir alles vergeben. Ich bin frei. Und Corrie ten Boom erzählt, wie sie dann im Herzen bitter geworden sei und hätte bei sich gedacht, so einfach ist das also. Jahrelang haben wir unter ihm gelitten. Jahrelang war er ausgekocht böse und jetzt sitzt er da und sagt, ich bin frei, mir ist vergeben. Kann das so einfach sein? Und dann erzählt sie, und dann kam eine ganz große Freude in mein Herz. Unter dem Gedanken, ja, so einfach ist das. So einfach. So kann Gott und will Gott ein Leben verändern. Wozu lebst du? Damit alle diese Rechnungen der Schuld deines Lebens durchgestrichen werden und der Herr dich nimmt als sein Kind. Das ist der tiefste Lebenssinn, mit Jesus zu leben, Kind Gottes zu sein. Zu dem, was wir erschaffen sind, als sein Gegenüber, als sein Ebenbild heimzufinden. Darf ich so schlicht sagen, du brauchst nicht in der Fremde zu leben. Du darfst heimkommen. Du bist eingeladen und aufgerufen, in deinem Leben hineinzutreten in diese Freude der Heimkehr. Wieder daheim zu sein, vom Vater umsorgt zu sein, vom Vater beauftragt zu werden. Du lebst jetzt mit ihm für andere. Noch einmal, ganz schlicht. Du fragst, wozu lebst du? Jesus bietet dir das an. Darum erzählt er dieses Gleichnis. Du darfst den tiefsten, alles erfüllenden Sinn des Lebens finden. Die Antwort heißt, du bist eingeladen in die Gemeinschaft mit Jesus. Darf ich es in einem Schlussbeispiel sagen? Ein Mädchen, die Mutter hat ihm das schöne Kleid angezogen und nach einiger Zeit sucht sie ihre Kleine durchs ganze Haus und findet sie endlich im Keller und die Mutter schlägt entsetzt die Hände über dem Kopf zusammen. Die Kleine sitzt da mitten unter den Kohlen im Keller, hat einen Eimer neben sich und einen Lappen, ist über und über schwarz. Und die Mutter fragt, ja Kind, was machst du denn da? Und das Mädchen antwortet, ich putze die Kohlen sauber. Wisst ihr, ein Leben ohne Jesus, das ist so, wie wenn ich Kohlen putze. Ein Leben mit Jesus, er macht dich rein. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir beten dich an, dass du uns das so deutlich sagst. Du willst der Sinn unseres Lebens sein. Du rufst uns hinein in die Fülle eines Lebens mit dir. Du gibst uns die Zusage, jeder, der kommt, den stößt du nicht hinaus. Du sagst uns das in solcher werbenden Liebe, wo wir unsere Sünde bekennen, bist du treu und vergibst. Wir bitten dich, dass du uns immer wieder diesen Mut schenkst, dass wir das mitsprechen, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Herr, dass wir immer wieder umkehren, rede du jetzt zu uns. In allen Wegen, wo wir uns verlaufen haben, dass wir es uns sagen lassen und dass wir heimkommen zu dir. Wir beten dich an, Herr. Amen.